vorne. Ich habe gesagt, ich habe 5 Euro mitgebracht und Kaugummi haben wir. Okay, danke auch für die Fragen. Es ist sehr schön, wenn wir unsere Geschichte erklären können, weil ich verstehe, dass ich Deutsch gesprochen habe für nur 2,5 Jahre. Und ich mache so viele Fehler. Aber wir werden Spaß haben mit der Sprache. Ich verheiße. Im Unterricht, es gibt eine Schülerin vom EBTC hier auch. Und wir haben viel Spaß im Unterricht. Mindestens ich habe viel Spaß im Unterricht. Weil es gibt immer Worte, die ich nicht kenne oder Fehler, die ich mache. Und ich möchte, dass wir sehr freundlich miteinander sein können. Und dass wir tatsächlich die Bibel lernen können zusammen. Heute Abend werde ich nicht predigen, sondern lehren. Ich habe ein Thema mitgebracht und ich habe viele Bibelstellen, oder ein paar würde ich sagen, Bibelstellen mitgebracht, damit wir ein bisschen mehr lernen können. Aber zuerst möchte ich gern beten. Stehen wir auf, hier in der Gemeinde zu beten? Ja, dann machen wir das. Himmlischer Vater, wir möchten dir danken für diese Gelegenheit, hier diesen Abend, die wir haben, zu reden durch das Thema. Und wir verstehen, dass deine Ehre sehr, sehr wichtig ist. Und wir möchten lernen von der Bibel, wie wir gute Beziehungen aufbauen können. Wir möchten verstehen, was für Einstellungen wir haben sollen, was für Ideen wir haben sollen, was für Erwartungen wir haben sollen. Sei mit uns heute Abend, besonders wenn ich mit oder in einer zweiten Sprache spreche. Hilf uns, klarzukommen mit dem Thema. Zu deiner Ehre. Amen. Ich finde das Thema heute Abend sehr interessant. Und ich möchte auch ein bisschen mehr von meiner Geschichte erklären. Ich bin verheiratet. Ich habe 6 Kinder auch. Am 11.01. habe ich auch meinen 36. Geburtstag gefeiert. Und das bedeutet, dass ich meine Frau, meine Ehefrau, sehr jung kennengelernt habe. Wir waren nur 14, als wir uns kennengelernt haben. Und wir haben viel Zeit miteinander verbracht, als wir Teenies waren. Wir sind zum Moody Bible Institute miteinander gegangen. Da haben wir 3 Jahre in der Uni geschlafen. Dann haben wir unsere Hochzeit gehabt. Dann haben wir noch 1 Jahr bei dem Moody Bible Institute gehabt. Und dann haben wir kurz danach Kinder gehabt. Und das erste Kind ist angekommen und wir haben 6 davon jetzt. 4 Jungs und 2 Mädels. Unser ältester Sohn ist 12 und der kleinste, er ist 3. Wir haben ein bisschen Erfahrung, aber ich würde sagen, dass Erfahrung ist nicht wertvoll, wenn wir nicht von der Bibel sprechen. Wir müssen unsere Weisheit von der Bibel bekommen. Es ist gar nicht hilfreich, wenn wir nur über Erfahrung reden. Es kann sein, dass ein Mann für 15 Jahre geheiratet ist, aber er hat nichts von der Bibel getan und er hat für 15 Jahre alles falsch gemacht. Und es wäre nicht hilfreich, wenn er vorne steht und sagt, hier ist, was ich gemacht habe. Das lohnt sich nicht. Aber wenn wir von der Bibel gute Prinzipien lernen, die wir sofort anwenden können und die wir in der Zukunft anwenden können, das ist am hilfreichsten. Und das ist, was ich versuche, heute Abend zu machen. Ich würde auch sagen, dass 1 Stunde reicht nicht, dieses Thema zu behandeln. Es gibt viele Punkte in diesem Thema, die wir aufbauen können. Und wir haben heute Abend die Zeit nicht genügend Zeit, alles zu fertig machen oder durch alles zu reden. Deshalb versuche ich, ein paar Punkte zu betonen, die mir wichtig sind. Und ich habe gebetet Und ich hoffe, dass diese Punkte für euch hilfreich sind. Wenn ihr Fragen habt am Ende der Stunde, dann kommt bitte zu mir. Wir können sogar ein bisschen Zeit nehmen heute Abend für Fragen. Oder danach kann ich auch Fragen antworten. Es gibt auch eine Gelegenheit, immer mit den Ältesten von der Gemeinde zu reden. Auch die Ältesten sind immer da, uns zu helfen mit dem Wort Gottes. Es gibt ein paar Voraussetzungen, die mir sehr wichtig sind. Und ich möchte kurz durch diese Punkte reden. Zuerst, die Bibel ist unsere Wegweiser. Und ich verstehe, dass höchstwahrscheinlich wir alle glauben das. Und ich schätze, oder ich würde sagen, dass wir alle das gehört haben. Aber ich möchte betonen, wir kennen uns nicht. Und ich möchte sicher sein, dass ihr weiß Bescheid, dass die Bibel sehr wichtig ist. Und wenn wir über das Thema, wie können wir einen Ehepartner finden oder gewinnen, reden, dann möchte ich sicher sein, dass wir unsere Weisheit von der Bibel bekommen. Die Bibel ist unsere Wegweiser. Die Bibel zeigt uns, was wir machen müssen. Und wenn die Bibel sagt nicht, was wir machen müssen, dann müssen wir nicht sagen, dass wir eine andere Wahrheit haben. Ich habe mehr zum Thema in einer Minute zu sagen. Was sagt Johannes 17, 17? Eine Bibelstelle, die ziemlich klein ist, etwas, das Jesus gesagt hat, aber etwas, das für uns sehr wichtig ist. Johannes 17, 17, vielleicht ihr kennt schon diese Stelle sehr gut. Johannes 17, 17. Jesus hat gesagt, Heilige, ich warte eine Minute, bis alle da sind, aber Johannes 17, 17, wo Jesus mit dem Vater geredet hat. Und Jesus hat gesagt, Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Was für Wahrheit haben wir in der Welt? Können wir zum amazon.de gehen und einfach aufschreiben oder reinschreiben, wie man einen Ehepartner gewinnt? Und können wir einfach ein Buch auswählen? Vielleicht werden wir etwas bekommen in dieser Suche. Vielleicht werden wir viele Bücher sehen. Aber können wir einfach diese Bücher nehmen? Lesen und sagen, ja, jetzt habe ich Weisheit, jetzt habe ich Wahrheit, jetzt verstehe ich, was ich machen muss, jetzt verstehe ich, junge Männer, wie ich eine junge Ehefrau gewinnen kann. Das sagen wir nicht, weil es gibt so viele Bücher, mindestens auf Englisch, die schon geschrieben sind, die keine Wahrheit drin haben. Sie sind so was von Schlimmes, diese Bücher. Aber wir sagen immer, wir müssen Gottes Wort verstehen. Zweitens, die Ehe ist von Gott geschaffen. Die Ehe ist von Gott geschaffen. Das sage ich oft im Unterricht. Das werden wir heute Abend nochmal sagen. Und ich werde das immer sagen. Wir haben eine sehr gute Bibelstelle zu benutzen. 1. Mose 2, 18 bis 25 im Unterricht beim EBTC. Ich benutze diese Stelle jedes Wochenende. 1. Mose 2. Ihr könnt 1. Mose 2 aufschlagen. 18 bis 25. Und was ich hier sage von der Bibel, ich verstehe, diese Wahrheiten, diese Prinzipien sind nicht neu für uns. Aber wie ich gesagt habe, die Prinzipien sind so wichtig, besonders wenn wir etwas anwenden müssen. In 1. Mose 2, 18 lesen wir, um Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Und was kommt hier in Vers 19? Dann haben wir die Geschichte von Eva, nicht wahr? Nein, das haben wir nicht. Wir haben tatsächlich diese Tiere, die Gott zum Adam gebracht hat. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. Da gab der Mensch jedem Vieh und Vogel des Himmels und alle Tieren des Feldes Namen. Aber für den Menschen fand sich keine Gehilfin, die ihm entsprochen hätte. Hier hat Adam im Garten ein Problem. Deshalb, was hat Gott getan? Vers 21, da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, bildete die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu dem Menschen. Da sprach der Mensch, das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Die soll Männin heißen, denn von Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden ein Fleisch sein. Und sie waren beide nach, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Gott hat die Ehe geschaffen zu deiner Ehre. Sehr wichtig. Und Gott hat das Recht, die Ehe zu regeln. Er hat die Ehe geschaffen, deshalb hat Gott das Recht, die Ehe zu regeln. Das bedeutet, dass wir das Muster von Gottes nicht verändern dürfen. Wenn Gott sagt hier in 1. Mose 2, dass er für den Mann eine Frau geschaffen hat und die zwei zusammengebracht hat, das ist das Muster, das wir folgen müssen. Deshalb haben wir ein Ziel als Menschen auf der Erde, nicht wahr? Junge Männer, was ist das Ziel, wenn wir keine Frau haben? Eine Frau zu finden. Junge Frauen, was haben wir als ein Ziel hier auf der Erde? Ein Mann zu finden, nur ein Mann. Es gibt so viele Männer in der Welt und ihr müsst nur einen Mann finden. Ganz einfach, nicht wahr? Nicht so einfach, aber es gibt mehr Prinzipien, die wir hier haben. Ich würde auch sagen, dass die Ehe sehr gut ist. Gott hat die Ehe geschaffen, Gott hat das Recht, die Ehe zu regeln, und die Ehe ist sehr gut. Aber wir haben so wenig gute Beispiele von fröhlichen Ehen, dass junge Leute fragen tatsächlich, ob es wertvoll ist, zu heiraten. Es ist sehr schade, würde ich sagen, dass wir so wenig gute Beispiele haben von Ehen, die Gott wohlgefallen sind, die tatsächlich gut sind. Und das ist schade. Aber lasst uns kurz durch 1. Mose 1 schauen. In 1. Mose 1 hat Gott viele Sachen geschaffen, nicht nur die Ehe, nicht wahr? Wir kennen diese Geschichte sehr gut von der Kinderstunde. Gott hat alles geschaffen. Wir lesen in 1. Mose 1,1: Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und er hat alles gemacht. Und es gibt auch ein Muster hier in 1. Mose 1. Gott hat etwas geschaffen und dann hat Gott einen oder Kommentar gegeben. Er hat etwas gesagt oder tatsächlich hat er etwas gedacht über was er geschaffen hat. Was ist das Muster, das wir haben? Lasst uns das Muster sehen. 1. Mose 1, Vers 4. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Das schied Gott das Licht von der Finsternis. Es war gut. Oder schau mal an Vers 10. Und Gott nannte das trockene Erde, aber die Sammlung des Wassers nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Vers 10. Vers 12. Und die Erde brachte Gras und Gewächs hervor, das Samen trägt nach seiner Art, und Bäume, die Früchte bringen, in denen ihr Samen ist nach ihrer Art. Und was sehen wir hier in Vers 10? Und Und Gott sah, dass es gut war. In Vers 12 meine ich. Dann in Vers 18 sehen wir das Gleiche. Und den Tag und die Nacht beherrschen und Licht und Finsternis scheinen. Und Gott sah, dass es gut war. Vers 21. Und Gott sah, dass es gut war. Vers 25. Und Gott sah, dass es gut war. Alles war sehr, sehr gut. Vers 31 von 1. Mose 1. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. Aber was haben wir am Anfang gelesen von 1. Mose 2, 18? Was ist das Problem in 1. Mose 2, 18? Soweit haben wir viele Bibelstellen, viele Verse gesehen, wo Gott sah, dass die Schöpfung sehr gut war. Aber in Vers 18 von 1. Mose 2 sehen wir etwas anderes. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und das ist hier, diese Stelle ist bevor dem Sündenfall. Alles, was Gott gemacht hat, war sehr, sehr gut. Aber es war nicht gut, dass der Mensch allein sei. Deshalb hat Gott die Ehe geschaffen. Gott hat das Recht, die Ehe zu regeln. Und Gott hat die Ehe sehr gut gemacht. Sogar wenn wir als junge Leute in der Welt schauen oder in die Welt schauen, und wir sehen viele Ehen, die sehr schrecklich sind. Wenn wir in die Welt sehen und wir schauen und wir sehen viele Ehen, die kaputt gehen, das bedeutet nicht, dass Gott die Ehe so gemacht hat, dass die Ehe schlecht ist. Sündige Menschen sind schlecht und wir brauchen Gnade von Gott jeden Tag. Und durch Gnade können wir eine sehr gute Ehe haben. Gott gibt uns gute Prinzipien für die Ehe in der Bibel. Deshalb müssen wir die Bibel benutzen, aber er gibt uns Prinzipien. Wir können Hoffnung haben in der Welt, weil wir Prinzipien haben. Und ein paar Prinzipien werde ich kurz erklären. Ich würde auch sagen, dass als Voraussetzungen oder als eine von denen, unsere Kultur hat viel getan, die Ehe zu zerstören. Die Kultur, in der wir wohnen, hat viel getan, die Ehe zu zerstören. Die Kultur, in der wir wohnen, möchte nicht, dass die Ehe von einer biblischen Sicht wichtig ist. Die Kultur, in der wir wohnen, möchte, dass wir unsere Ideen sich verändern. Die Kultur möchte, dass wir nicht denken in einer biblischen Art und Weise. Deshalb müssen wir für gute biblische Ehen kämpfen. Okay, jetzt möchte ich anfangen mit den Prinzipien. Wie ich gesagt habe, es gibt viele Prinzipien in der Bibel für das Thema, wie wir Beziehungen aufbauen können. Ich habe nur ein paar mitgebracht für euch heute Abend. Wir brauchen vielleicht mehr als ein paar Stunden durch alles zu reden. Aber diesen sind die Prinzipien, die mir sehr wichtig sind. Zuerst, sei die richtige Person. Sei die richtige Person. Oft, wenn wir über das Thema reden, wie kann ich einen Ehepartner finden, dann möchten wir wissen, was wir oder nach wem wir suchen sollen. Wenn wir sagen, wie können wir einen Ehepartner gewinnen, dann oft denken wir an, wie soll sie aussehen? Oder wie soll er aussehen? Oder was für Eigenschaften soll er haben? Oder wie fähig soll sie sein? Aber zuerst müssen wir denken und müssen wir glauben, dass wir die richtige Person sein müssen. Gott, und das bedeutet tatsächlich mit Gott zu lieben oder mit unserer Anbetung. Wir müssen Gott lieben von Herzen, danach den Nächsten lieben. Hier ist das Muster, das Jesus für uns gegeben hat. Matthäus 22, 43 bis 40. Noch eine Bibelstelle, die ziemlich einfach ist. Eine Bibelstelle, die wir in der Kinderstunde lernen, sogar auswendig. Aber wie wir diese Bibelstelle anwenden, ist so wichtig. Matthäus 22, 34 bis 40. Matthäus hat für uns geschrieben: Als nun die Pharisäer hörten, dass er, das ist Jesus, den Sadduzäern den Mund gestopft hatte, versammelten sie sich, und einer von ihnen, ein Gesetzgelehrter, stellte ihm eine Frage, um ihn zu versuchen, und sprach: Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und Jesus sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Und wenn wir über das Thema reden, dann mögen wir wissen, wie kann ich meine Nächste lieben? Oder wie kann ich versuchen, meinen Nächsten zu zwingen, mich zu lieben? Das ist, was wir tatsächlich wissen möchten. Wie können wir diese Nächstenliebe aufbauen? Aber was hat Jesus gesagt, am wichtigsten ist? Was ist am wichtigsten? Dass wir zuerst Gott lieben und dass wir Gott anbeten. Und woher kommt diese Liebe? Woher kommt diese Liebe, die Gott von uns erwartet? Nur im Tat, in was wir machen, können wir eine Liste machen und sagen: Herr, ich habe alles gemacht, ich habe alles geschafft, was du von mir erwartet. Ich habe alle meine Hausaufgaben fertig gemacht, ich habe gut bei der Arbeit gearbeitet, ich bin zum Gottesdienst gegangen, ich habe sogar Freunde nach dem Gottesdienst zu mir eingeladen, damit wir Mittagessen miteinander essen können. Gott, ich habe alles geschaffen, jetzt kann ich eine Frau haben, bitte. Ist diese Liebe, die Gott von uns erwartet? Was hat Jesus tatsächlich gesagt in Matthäus 22? Er hat gesagt: Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen. Gott möchte nicht, dass wir als junge Männer und junge Frauen, dass wir versuchen, unser Verhalten zu verändern, nicht vom Herzen. Er möchte nicht, dass wir eine Liste aufschreiben und dass wir versuchen, alles richtig zu machen, aber dass wir Herzen haben, die weit entfernt von ihm sind. Gott möchte, dass wir zuerst eine gute, tiefe, feste Beziehung mit ihm aufbauen. Und wir müssen sich kümmern. Wir müssen versuchen, so eine Beziehung aufzubauen. Wie bauen wir so eine Beziehung auf? Wie können wir Gott anbeten? Es ist nicht so schwer zu antworten, aber ich würde sagen, alle die Prinzipien, die ich mitgebracht habe, sind sehr einfach. Sehr einfach zu verstehen, aber oft schwer anzuwenden. Wie können wir Gott anbeten? Wir müssen einfach zu ihm kommen. Wir kommen zu Gott und wir sagen: Gott, ich verstehe das Evangelium. Ich verstehe, dass ich nicht nur ein Sünder bin, aber dass ich bin Gott, der größte Sünder, der ich kenne. Und ich brauche Gnade. Ich bringe nichts zu dir heute Abend. Ich bin nur ein Sünder. Ich lese in der Bibel, zum Beispiel Römer 3, 23, eine Bibelstelle, die auch sehr einfach ist zu verstehen. Eine Bibelstelle, die wir vielleicht in der Kinderstunde auswendig gelernt haben. Aber was lehrt uns Römer 3, 23? Alle Menschen sind Sünder, lehrt die Bibel. Glaubst du das? Das ist tatsächlich die Frage. Glauben wir tatsächlich, dass wir Sünder sind? Und wenn wir Ja sagen, dann werden wir zum Gott gehen und wir werden Gottes Frucht. Diese zwei Worte, Frucht und Frucht, sie kommen nicht raus, wie sie rauskommen sollen. Es ist nicht nötig, dass wir zum Gott kommen mit Äpfel, Orange, Bananen. Diesen sind Früchte. Das braucht er nicht. Wenn Gott möchte, kann er alle Früchte der Welt sammeln und aufessen. Gott braucht Früchte nicht. Was er möchte, ist Furcht. Furcht. Ich habe gesagt, dass wir ein bisschen Spaß haben werden. Aber Gott möchte, dass wir tatsächlich sehen, dass wir klein sind und dass er groß ist. Woher kommt so eine Wahrheit? Durch das Evangelium. Das Evangelium lehrt uns, dass wir klein sind, dass wir Sünder sind und dass Gott groß ist. Und was für einen Gott haben wir? Ein Gott, der bereit ist, uns zu beurteilen oder urteilen? Verurteilen. Verurteilen. Ist Gott bereit, uns zu umbringen? Möchte Gott, dass wir einfach weg sind? Ist er bereit, uns zu schlagen? Oder ist Gott bereit, mit seiner Liebe uns willkommen zu heißen? Durch das Blut Jesus Christi. Er ist bereit, uns zu vergeben, wenn wir um Vergebung bitten. Das ist das Evangelium. Und wenn wir das tatsächlich verstehen, dann werden wir Gott anbeten. Wenn wir diese Grundlagen des Glaubens, wenn wir diese ziemlich einfache Wahrheiten tatsächlich kennen, nur im Kopf oder wissen, nicht nur im Kopf, sondern im Herzen. Wenn wir diese Wahrheiten glauben, dann werden wir jeden Tag um Vergebung bitten und sagen, Gott, du bist herrlich und ich bin ein Sünder. Bitte vergib mir. Und Gott ist, laut 1. Johannes 1,9, er ist treu und er wird uns vergeben. Und dann können wir Gott anbeten. Wenn wir verstehen, wie viel uns vergeben ist, dann werden wir sagen, Gott, du bist groß, Gott, du bist herrlich und ich möchte Gott alles hingeben für dich. Das ist die Anbetung, die wir tatsächlich brauchen. Dann werden wir Matthäus 22, 34 bis 40 anwenden oder erfüllen. Dann werden wir zuerst Gott lieben. Wenn wir zuerst Gott lieben, dann werden wir von Herzen eine Gelegenheit haben, unseren Nächsten zu lieben. Aber wir müssen zuerst Gott lieben. Es bedeutet auch, wenn wir sagen, dass wir oder ihr die richtige Person sein müsst, dann würde ich auch sagen, dass wir Gott lieben zuerst, dann können wir den Nächsten lieben. Ich würde auch sagen, dass wir lernen müssen, im Glauben zu leben. Was sagt Galater 2,20? Noch eine Bibelstelle, die uns vielleicht bekannt ist. Galater 2, Vers 20. Sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Wie ich gerade gesagt habe, wenn wir das Evangelium verstehen, dann werden wir uns auch uns hingeben. Und das bedeutet, dass wir im Glauben leben. Das bedeutet, dass wir die Bibel kennenlernen und dass wir glauben, was Gott tatsächlich gesagt hat. Und das ist sehr hilfreich, wenn wir über das Thema heute Abend reden, weil was für Sicherheit können wir haben in der Welt? Es gibt viele junge Leute, die Angst haben, einen Ehepartner zu finden, weil sie sagen, wie kann ich sicher sein, dass diese Frau oder diesen Mann entweder die Richtige ist oder der Richtige ist. Wie können wir wissen? Oder wie kann ich sicher sein, dass wenn ich jetzt sage, dass ich heiraten möchte, dass in 10 Jahren, 20 Jahren, 30 Jahren, 40 Jahre, sogar 70 Jahre in der Zukunft immer noch in dieser Ehe bleiben wird. Wie kann ich sicher sein? Wie können wir sicher sein hier im Leben? Nur durch Glauben. Wir müssen Gott glauben. Wir müssen Gott glauben. Wie ich gesagt habe, ich habe meine Frau kennengelernt, als wir nur Teenies waren. Ich war 21, als wir uns geheiratet haben. Falls ich bis zum 91 lebe, dann werden wir 70 Jahre miteinander verbringen. Das ist echt viel. Wie können wir sicher sein? Ich habe keine Sicherheit hier in der Welt, außer zu sagen, dass Gott ist der Herr und dass er souverän ist. Wir müssen im Glauben leben. Und ich habe noch ein paar Punkte und die werden ein bisschen schneller gehen. Sei gnädig, würde ich sagen. Wenn du die richtige Person sein möchtest, dann ich würde sagen, sei gnädig. Was lernen wir in Epheser 4, 31 bis 22? Eine Bibelstelle, die uns sehr hilfreich ist für alle Beziehungen, nicht nur für die Ehe, aber Epheser 4, 31 bis 32. Epheser 4, 31 bis 32. Sei gnädig. Wenn du die richtige Person sein möchtest, dann sei gnädig. Wir müssen Gott lieben, wir müssen im Glauben leben. Und wir müssen gnädig sein. Epheser 4, 31 bis 32 sagt, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, sammelt alle Bosheit. Wie viel? Was ist das erste Wort im Vers 31? Ein wenig, nur ein bisschen oder am meisten? Das Wort ist einfach laut Schlachter 2000. Ich verstehe, dass wir verschiedene Übersetzungen haben können, aber alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Das ist, was wir ausziehen müssen. Was müssen wir anziehen? Vers 32. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Ein Prinzip, das für alle Beziehungen gilt, aber besonders für die Ehe. Wenn wir die richtige Person sein möchten, dann müssen wir lernen, gnädig zu sein. Wir müssen lernen, wie wir sofort vergeben können. Wenn wir Bitterkeit im Herzen haben, jetzt, wenn wir nur Freunde oder eine Freundin oder einen Freund haben, dann wie können wir in der Zukunft gnädig sein? Wir müssen heute lernen, wie wir gnädig sein können. Und diese Bibelstelle gibt uns die Lösung. Was sagt die Bibel in Epheser 4, 32? Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Das, was ich schon gesagt habe. Wenn wir das Evangelium kennen und glauben, dann werden wir schnell sein, anderen zu vergeben und wir werden gnädig sein. Wir sollen auch geistlich sein. Galater 5, 22 bis 26. Diesen sind die Zeigen des Geistes. Ich werde nicht diese Stelle lesen, weil wir werden nicht genügend Zeit haben. Aber wir müssen Gott lieben, wir müssen im Glauben leben, wir müssen gnädig sein, wir müssen geistlich sein. Wir müssen auch die richtigen Erwartungen haben. Ich finde es sehr schwer für junge Leute, wenn sie die falschen Erwartungen von der Ehe haben. Und wir können vielleicht 2 Stunden verbringen, nur durch dieses Thema zu reden, aber ich mache das nicht. Hier sind ein paar Punkte, die mir sehr wichtig sind bezüglich Erwartungen, die wir haben sollen. Zuerst, es gibt keine perfekten Partner. Es gibt keine perfekten Partner. Alle Menschen sind Sünder, wie ich gesagt habe. Römer 3, 23. Aber viele von uns denken, dass wir eine Mission haben, dass wir eine Suche haben. Wir müssen die perfekte Frau finden. Oder wir müssen der perfekte Mann finden. Und wenn ich ihn finde, dann werde ich bereit sein zu heiraten. Oder sagen wir, junge Männer, wenn ich sie finde, dann werde ich bereit zu heiraten. Aber wenn 2 Sünder in einer Beziehung sind, dann werden sie bestimmt einander enttäuschen und verletzen. So ist das Leben. Es wäre sehr schön, besonders in der Gemeinde, wenn wir sagen können, ja, es gibt perfekte Partner. Es gibt einen perfekten Partner irgendwo in der Welt. Und du musst diesen Partner finden und dann wird das Leben ganz einfach sein. Dann werdet ihr froh sein und werdet ihr kein Problem haben. Aber das Leben existiert nicht. Deshalb müssen wir verstehen, dass wir keine perfekten Partner finden werden. Es ist unmöglich. Das bedeutet nicht, dass wir keine guten Partner finden können, aber es bedeutet, dass niemand perfekt ist. Die wichtige Frage ist, wie werdest du reagieren in der Zeiten, die sehr schwer sind? Wie reagierst du in Anfechtungen? Wie reagierst du, wenn das Leben schwer ist jetzt? Und wenn du bereit bist, Problemen anhand biblischen Prinzipien zu handeln, zu lösen, diese Probleme zu lösen, dann hast du bestimmt einen Vorteil für die Ehe. Sei bereit, dein Leben zu geben. Das ist auch eine wichtige und richtige Erwartung. Sei bereit, dein Leben zu geben. Ich denke, dass wir oft denken, dass die Ehe ist nicht, wo ich etwas abgebe, sondern wo ich etwas bekomme. Aber ich bin hier zu sagen, dass so eine Voraussetzung total falsch ist. Wir sollen nicht denken, dass die Ehe für mich ist. Wir sollen denken, dass die Ehe für meinen Partner ist. Was hat Jesus gesagt in Matthäus 20, 28? Wir waren gerade in Matthäus und ich verstehe, dass wir zum Epheser gegangen sind, aber lasst uns zurückgehen zu Matthäus. Kapitel 20, Vers 28. Jesus hat gesagt, gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Lass mich diese Stelle nochmal vorlesen. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und ich sage, hier haben wir ein Vorbild für uns, dem wir folgen müssen. Und ihr sagt, nein, das kann nicht sein. Das ist für Jesus. Das war die Aufgabe Jesus. Die Stelle sagt ganz klar, der Sohn des Menschen, das ist Jesus, nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben, nicht mein Leben, sondern sein Leben, und das hat er gemacht. Ich sage, Nick heute Abend sagt, dass wir ein Vorbild in Jesus haben. Und ich verstehe, dass einige sagen können, aber das ist nicht tatsächlich ein Vorbild für uns. Das ist einfach, was Jesus getan hat. Aber schau mal an, 1. Petrus 2, Vers 24. Ich meine 21. 1. Petrus 2, 21. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Was müssen wir tun? Was müssen wir machen? Denn dazu seid ihr berufen, zum was oder zu wem? Was ist die Aufgabe von Gott, die wir haben? Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Er hat keine Sünde getan, es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern er übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünde selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunde seid ihr heil geworden. Jesus hat sein Leben gegeben und er ist ein Vorbild für uns, besonders für die, die in die Ehe gehen. Und wir müssen bereit sein, das Leben zu geben. Wenn wir verstehen, wie wichtig es ist, Gott zu lieben zuerst, dann den Nächsten. Und wir verstehen, wie wichtig es ist, im Glauben zu leben, gnädig zu sein, geistlich zu sein. Und wir haben diese paar Erwartungen, dass wir keine perfekten Partner finden werden und dass wir bereit sein sollen, das Leben zu geben. Dann werden wir in die Richtung gehen, die richtige Person zu sein, was sehr, sehr wichtig ist. Und es dauert eine Weile. Deshalb brauchen wir auch die Gemeinde. Die Gemeinde ist da, uns zu helfen. Nicht wahr? Wir haben die Gemeinde, damit wir das Wort Gottes lernen können und damit wir immer mehr und mehr Jesus folgen. Wir haben heute Abend ein Lied gesungen auf Englisch, das sagt Tag für Tag möchte ich näher und näher zu Gott sein. Tag für Tag möchte ich Gott besser kennenlernen, damit ich verstehe diese Prinzipien, die wir gerade gehabt haben. Punkt 1, sei die richtige Person. Punkt 1 für heute Abend, weiß, nach wem du suchst. Wenn du die richtige Person bist, dann bist du bereit zu wissen, nach wem du suchst. Wer ist die richtige Person für dich? Oder die Frage, die wir vielleicht stellen möchten, ist tatsächlich, wie kann ich wissen, wer die richtige Person für mich ist? Und ich möchte ein paar Minuten verbringen, durch den Punkt zu reden. Ich würde auch sagen, wie ich am Anfang gesagt habe, die Bibel ist uns am wichtigsten. Wir müssen die Bibel verstehen und anwenden, damit wir die richtigen Entscheidungen treffen. Aber ich würde auch sagen, dass wir von der Bibel nicht so viele klare Bibelstellen haben, die sagen tatsächlich, wenn du bereit bist, die richtige Person zu finden, dann hier ist die Liste. Es wäre sehr schön, hätten wir so eine Liste gehabt, aber leider haben wir so eine Liste nicht. Aber ich habe ein paar Punkte gebracht für euch heute Abend. Punkt 1 unter Punkt 2. Hier ist eine Frage. Gibt es nur einen Partner für dich? Hier ist eine Frage, die wir uns stellen müssen. Glaubst du, dass in der Welt dass nur einen Partner für dich gibt? Wenn du glaubst, dass Gott nur eine Person hat für dich, dann ich würde sagen, dann wäre es für dich schwer sein. Stell dir vor, dass gestern ein Mann gesündigt hat. Und er hat schon diese Frau gefragt, ob sie ihn heiraten wird. Leider hat sie ja gesagt. Jetzt ist die richtige Person für dich schon geheiratet. Und jetzt haben wir ein Problem, weil du heiraten möchtest. Und morgen findest du noch eine super schöne geistige Frau in der Gemeinde. Und du sagst, jetzt möchte ich diese Frau heiraten. Aber leider ist sie nicht die richtige, die einzige Auswahl für dich, weil sie gestern schon eine Hochzeit gehabt hat. Versteht ihr, was ich meine? Wenn wir sagen, dass Gott erwartet, dass nur eine Person für dich ist in der ganzen Welt, dann wenn nur ein Mann einen Fehler macht, wird das ganze System kaputt gehen. Ich würde sagen, nach meiner Meinung, dass Gott tatsächlich nur eine Person für dich hat. Aber ich würde auch sagen, dass wir werden niemals verstehen, was Gott erwartet für solche Fragen. Weil er hat uns was gegeben. Was hat Gott uns als Geschenk gegeben? Ja, Christus. Er hat uns Jesus gegeben. Aber wie können wir von Gott hören? Wir haben die Bibel. Leider hat er auch keine Liste gegeben mit Namen. Nick, du wirst Jody heiraten. Samuel, du wirst... Gibt es einen Samuel hier? Glaubst du, dass Gott redet nicht durch die Bibel? Und es gibt nicht, wie ich gesagt habe, es gibt so viele gute Themen, aber wir sagen nicht, dass wir von Gott hören werden, außer der Bibel. Wenn wir von Gott hören möchten, dann gehen wir zur Schrift. Wenn wir von Gott hören möchten, dann lesen wir die Bibel. Wenn wir von Gott hören möchten, dann müssen wir die Bibel hören. Ganz einfach. Aber wir werden den Namen nicht in der Schrift finden, außer wenn diese schöne junge Frau Sarah oder Mary heißt, dann vielleicht werden wir diesen Namen finden. Aber normalerweise finden wir diese Infos nicht. Ich glaube, dass Gott in seiner Weisheit, in seiner Souveränität, er weiß schon, wer du heiraten wirst. In der Zukunft, das ist alles geplant von Gott. Aber leider haben wir keine Gelegenheit, von Gott zu hören. Wir werden, außer der Bibel, meine ich, wir werden die Stimme Gottes nicht hören. Wenn du ins Bett gehst und du betest und du sagst, Gott, bitte, sag mal, wie heißt sie? Und du hörst von draußen eine Stimme, Sarah! Bitte, denk nicht, dass Gott schon Bescheid gesagt hat. Das ist nicht der Fall. Ich glaube, dass wir gute Prinzipien haben von der Bibel. Ich glaube, dass wir gute Entscheidungen treffen können und dass wir Gott ehren können, in wie wir diese Entscheidung treffen. Aber ich würde nicht sagen, dass wir Gottes Willen entdecken können, wenn sein Willen nicht in der Bibel ist. Für solche Sachen. Zum Beispiel, in welche Uni soll ich gehen? Vielleicht gibt es zwei oder drei. Und wir können nicht sagen, dass unsere Aufgabe ist, zu entdecken, welche von den drei Unis die richtige ist. Wir können sagen, diese Uni ist am besten nach meiner Meinung. Ich habe nach Weisheit gesucht. Ich habe mit den Ältesten gesprochen. Wir haben durch biblischen Prinzipien geredet. Und jetzt muss ich entscheiden. Und ich treffe die Entscheidung, die ich am besten denke. So glaube ich. Wenn wir denken, dass in der Welt es gibt nur eine Person für mich, dann wird es schwer sein. Die Aufgabe ist zu groß. Aber wenn wir denken, dass Gott möchte, dass ich heirate, ist das, was Gott tatsächlich möchte? Was wir heute Abend gelesen haben, ist, dass die Ehe gut ist. Natürlich gibt es Gelegenheiten, nicht zu heiraten, Gott zu ehren, Gott zu dienen. Das lernen wir auch. Wir haben nicht genug Zeit, heute Abend durch alle Prinzipien zu gehen, aber es gibt bestimmte Menschen, die nicht heiraten werden. Entweder für eine Weile oder vielleicht im Leben werden einige nicht heiraten, damit sie Gott dienen können. 1. Korinther 7, noch eine Stunde für später. Aber wir müssen glauben, dass die Ehe gut ist. Und wenn wir glauben, dass die Ehe gut ist und wir bereiten uns vor, die richtige Person zu sein, dann werden wir auch denken, sollen wir denken, nach meiner Meinung, und ich könnte mit mir danach kämpfen, aber ich würde sagen, dass wir nicht so anschauen sollen, wo ist die richtige Person für mich? Wir sollen viel breiter anschauen und sagen, ich werde nicht, wie soll ich das ausdrücken? Es gibt nicht nur eine Frau, die perfekte Frau ist. Es gibt nicht nur einen Mann, der perfekte Ehemann wird. Es gibt viele Frauen, die gut sein können. Und ich würde sagen, für junge Männer, wenn wir denken, dass ich suche nicht nur nach einer Frau, sondern ich suche nach einer geistlichen Frau, die die richtige Person ist, nicht nur für mich, sondern ich suche nach einer Frau, die, was wir heute Abend gesagt haben, eine Frau, die Gott liebt zuerst, eine Frau, die zeigt, dass sie anderen liebt, wie Jesus anderen liebt auch. Wenn ich eine Frau finde, die gnädig ist, wenn ich eine Frau finde, die bereit ist, schnell zu vergeben, weil sie das Evangelium versteht, wenn ich eine Frau finde, und ich spreche als ein Mann momentan, aber wenn ich eine Frau finde, die in der Gemeinde dient, oder vielleicht finde ich vier Frauen, die gnädig sind, die geistlich sind, die gut in der Gemeinde dienen, dann würde ich sagen, das ist nicht tatsächlich eine Bibelstelle, deshalb haben wir unsere Prinzipien von der Bibel, dann würde ich auch sagen, dann junge Männer, ihr habt schon vier gute Gelegenheiten. Du musst nicht sagen, ja, ich muss die perfekte Frau finden und vielleicht wird Gott eine Stimme benutzen, den Namen mir zu geben. Oder vielleicht werde ich irgendwo außerhalb der Gemeinde eine Frau finden. Vielleicht mache ich eine Reise nach irgendwo Mallorca oder wo die Sonne scheint, Südkalifornien vielleicht. Und in Südkalifornien mit Nick werde ich eine Frau finden, die traumhaft ist. Ich würde sagen, dass wenn wir zuerst die richtige Person sind und dann wir auch finden eine Frau oder einen Mann, die geistlich ist, die gnädig ist, die schnell zu vergeben ist, die dient in der Gemeinde, die Jesus widerspiegelt, dann würde ich sagen, super Gelegenheit. Lasst uns eine Hochzeit haben. Aber dann sagt ihr, komm schon, was für Attraktion. Kann ich das Wort hier benutzen? Auf Englisch sagen wir Attraction, aber können wir das Wort Attraktion auf Deutsch benutzen oder gibt es noch? Wie bitte?
Anziehung.
Nicht ansehen, sondern Anziehung. Wo wir bestimmte Gefühle haben oder wenn wir Zeit mit dieser Person verbringen möchten. Versteht ihr, was ich meine? Man kann sagen, ja, es ist sehr schön zu sagen, dass wenn eine geistliche Frau bereit ist zu heiraten, dass alles, was wichtig ist, ist, dass sie geistlich ist. Aber was ist das Wort nochmal? Ansehen? Ansehen. Wie Buch? Wie? H-U. Danke. Ansehung. Super, besser. Das ist das Verlangen, der Wunsch, die Begierde, wo wir sagen, ja, ich sehe in der Gemeinde, dass wir 10 Frauen haben, die begabt sind, die gnädig sind, die Gott dienen, die Gott lieben. Und jetzt habe ich 10 Gelegenheiten. Aber ist es nicht wichtig, dass ich viele Anziehung habe? Dass wenn ich diese Frau sehe, dass ich schwitze und dass ich nichts zu sagen habe und dass ich irgendwo im Himmel fliege. Ist das nicht wichtig? Ich würde sagen, nochmal von meiner Meinung, wir haben biblische Prinzipien, die sehr hilfreich sind. Und wir sehen von Hohelied, wie wichtig es ist, in der Ehe solche Gefühle zu haben. Aber ich würde sagen, dass in unserer Kultur betonen wir viel zu viel, wie wichtig diese Anziehung ist.
Oder ob sie gefällt, ist vielleicht besser als sie.
Ja. Wo wir, ist das am besten zu sagen? Dass diese Frau mir gefällt. Geht das besser? Ja, gut, dass ihr versteht, was ich meine, sogar wenn ich nicht weiß, was ich meine. Ich würde sagen, dass die Kultur, in der wir jetzt leben und wohnen, betont viel zu viel diese Idee, dass es am wichtigsten ist, dass diese Frau mir gefällt. Und dass wenn ich mich gut fülle, wenn ich denke, dass, ja, ich habe alle diese Gefühle und jetzt bin ich bereit, eine Beziehung anzufangen, dann würde ich sagen, wie viele andere Schreiber geschrieben haben, dass wir bauen mit einem Fundament, der ganz weich ist. Und die Deutschen, sie wissen, wie man ein Gebäude baut, nicht wahr? In den USA, in Südkalifornien, bauen wir mit Holz, weil wir so viel Erdbeben haben. Aber jeden Winter haben wir ständig Luft überall, die im Haus oder in das Haus reingekommen ist oder Zug oder wie heißt das? Ja, weil nichts fest war. Und wir haben ein altes Haus gehabt, als wir in Kalifornien gewohnt haben. Das Haus war 1970 gebaut und das war alt, das Haus für Kalifornien. Und sie sind einfach sehr aber sie waren schwach. Diese Häuser waren nicht so fest, nicht so wie hier in Deutschland, wenn wir mit Stein bauen. Ein richtiges Haus ist von Stein gebaut. Und ich würde sagen, dass wenn wir in der Ehe denken, dass diese Gefühle am wichtigsten sind, wenn wir denken, dass diese Idee, dass diese Frau mir sehr gut gefallen soll, deutsche Grammatik macht auch immer Spaß, wenn ich denke, dass sie mir gefällt und ich denke, Und ich denke, das am wichtigsten ist, was passiert dann in der Zukunft, wenn meine Frau sich verändert? Wird sie sich verändern? Ja, natürlich. Bist du die gleiche Person als 5 Jahre vorher, 10 Jahre vorher, 20 Jahre vorher? Gute Ding, dass du nicht bist, wie du warst. Weil wir alle wachsen möchten. Und es kann sein, dass durch Zeit meinen Ehepartner wächst oder sich verändert. Zum Beispiel, wenn die Frau zuerst schwanger ist. Vorher ist alles sehr eng. Aber es ist sehr schwer, nach der Schwangerschaft alles wieder fit zu machen oder in Form zu machen. Aber was passiert? Wir haben 6 Kinder zu Hause. Es ist nicht so einfach. Und junge Männer, wenn wir jung sind, dann arbeiten wir spät. Nachts stehen wir früh auf und essen wir alles, was wir essen möchten. Aber ihr macht das viel besser hier in Deutschland als wir in den USA. Wir essen ständig Donuts und Chips. Und vielleicht ihr junge Männer, ihr isst, was ihr möchtet. Aber durch Zeit darf man das nicht. Sonst werden wir als Männer auch ein bisschen wachsen. Aber nicht in geistlichen Wachstum, sondern wir werden ein bisschen mehr tragen. Wir werden uns verändern. Das, so ist das Leben. Und wenn wir denken, dass diese Gefühle immer gleich sein werden, dann werden wir auch Probleme haben. Deshalb sage ich, Nick Colino, heute Abend, dass diese Idee, dass diese Frau mir gefallen soll, sehr, sehr gut, ist nicht am wichtigsten. Ich sage nicht, dass alle die jungen Frauen hier sagen sollen, jetzt ist es egal, was ich für Anziehung habe. Jetzt soll ich tatsächlich den Mann finden, der mir am wenigsten gefällt, damit ich Gott verherrlichen kann. Ich sage das nicht. Ich sage nicht, dass Anziehung schlecht ist. Anziehung ist auch gut. Aber ich würde sagen, nicht am wichtigsten. Was ist am wichtigsten? Was habe ich schon heute Abend gesagt? Dass wir zuerst Gott lieben, dass wir Gott dienen, dass wir geistlich und gnädig sind. Wenn ich das mache, wenn ich eine Frau finde, die auch das macht, dann werde ich sagen, wir haben eine super Gelegenheit hier. Und dann können wir uns fragen, was für Anziehung habe ich. Was sagt aber Sprüche 4, 3 oder 24? Sprüche 4 lehrt, dass das Herz sehr wichtig ist. In Sprüche 4, 23, mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Sprüche 4, 23, mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir aufpassen mit den Gefühlen, dass wir vorsichtig sind mit den Gefühlen. Und dass wir sagen zuerst, ist diese Frau eine Frau, die Gott liebt? Dann sagen wir, was für Anziehung habe ich? Oft müssen wir uns trainieren, mehr zu schätzen als Schönheit. Wir sind schon in Sprüche, was sagt Sprüche 31, Vers 30? Sprüche 31, Vers 30. Die Bibelstelle sagt, Anmut ist trügerisch und Schönheit vergeht, aber eine Frau, die den Herrn fürchtet, die wird gelobt werden. Ich habe gesagt, dass heute Abend, dass die Anziehung nicht am wichtigsten ist. Und ich würde auch sagen, dass manchmal müssen wir uns trainieren. Wir müssen lernen, was am wichtigsten ist. Was sagt die Bibel hier in Sprüche 31, Vers 30? Schönheit vergeht. Und ich würde sagen, zu den jungen Menschen hier, junge Leute hier, es ist sehr wichtig, dass wir lernen, zu schätzen, eine Frau oder einen Mann, die oder der den Herrn liebt. Und wenn wir das finden, ich würde sagen, dass wir als Christen, als Gläubigen, ein bisschen Ansehen sehr schnell haben können. Wenn wir sehen, besonders für die jungen Männer, wenn wir eine Frau sehen, die den Herrn liebt und der Gemeinde dient, dann müssen wir ein bisschen mehr Ansehen haben. Aber wenn wir denken an nur Schönheit oder Fähigkeit oder wie sie Sport macht, diese Sachen sind nicht besonders wichtig. Aber wenn wir eine geistliche, junge Frau finden, super. Gleichermaßen für die jungen Frauen. Wenn ihr einen Mann findet, der geistlich ist, der den Herrn liebt, der der Gemeinde dient, der bereit ist, sein Leben hinzugeben, dann sollt ihr ein bisschen mehr Anziehung für diesen jungen Mann haben. Vielleicht ist er nicht so schick, als er sein kann, aber deshalb wird er heiraten, damit er ein bisschen Rat bekommt, nicht wahr? aber diese, was ich gesehen habe, ist oft diese Kleinigkeiten, diese Sachen, die so oberflächlich sind für viele sehr, sehr wichtig. Aber die Sachen, die am wichtigsten, die tief sind, sind nicht wichtig. Und ich würde sagen, dass wir diesen zwei Sachen austauschen sollen. Lasst uns die kleinen Sachen klein machen und die großen Sachen groß machen. Was sind die großen Sachen? Dass ein Mann oder eine Frau Gott liebt, dass ein Mann gnädig ist, dass ein Mann das Evangelium versteht, dass ein Mann bereit ist, dem Herrn zu dienen. Ist es falsch, Anziehung zu haben? Nein. Was hat Adam gesagt zu Eva, als Gott Eva zu Adam gebracht hat? Oh, sehr schön, eine Frau. Oh, super, lasst uns feiern. Ich hab viele Tiere für dich, hat er gesagt. Ich finde die Stelle tatsächlich sehr schön. In 1. Mose 2. In 1. Mose 2. Da sprach der Mensch. In der Geschichte hat Gott zuerst etwas gesagt. Und jetzt ist Adam dran. Vers 23 von 1. Mose 2. Da sprach der Mensch. Das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Warum hat Adam endlich gesagt? Weil er schon alle die Tiere gesehen hat. Und ich bin mir nicht sicher, der Text ist nicht so klar, aber es kann sein, dass Gott alle die Tiere vor Adam gebracht hat zu zweit. Dass alle die Tiere als Paaren gekommen sind. Sogar wenn sie nicht als Paaren gekommen sind, durch diese Übung hat Adam gelernt, dass er allein war und dass es nicht gut ist, dass der Mensch allein sei. Und er tatsächlich glaubt, dass er ein Problem gehabt hat, aber in Vers 23 hat er gesagt, das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Und ich denke, dass Adam dass er sich gefreut hat. Sehr. Und wir können auch sagen, wenn wir eine junge Frau oder einen jungen Mann finden, wir können auch sagen, endlich, Gott, habe ich einen guten Ehepartner gefunden. Und das geht. Und wir können sagen, dass diese Erziehung, nicht Erziehung, sondern Ansehen, danke, Ansehung hilfreich ist. Nicht am wichtigsten, aber hilfreich. Und ich würde auch sagen, wie ich gesagt habe, wenn wir das Evangelium im Zentrum haben, dann werden die wichtigen Sachen wichtig bleiben. Okay, stellt ihr vor, dass ihr in die Gemeinde geht, dass du schon eine Frau oder vielleicht ein paar Frauen gesehen hast und dass du bereit bist, vielleicht ein bisschen mehr Zeit mit einer Frau zu verbringen. Aber vielleicht gibt es ein paar Frauen, die geistlich sind, die Gott lieben. Was sollen wir auch sagen? Es gibt ein paar wichtige Charaktereigenschaften, die mir sehr, sehr wichtig sind für die Ehe. Ich unterrichte Ehe und Familie Seelsorge. Ich habe schon, wie ich gesagt habe, versucht, 15 Jahre meine Ehe zu pflegen von der Bibel. Und es gibt eine Bibelstelle, die mir sehr hilfreich ist. Kolosser 3, 12 bis 14. Kolosser 3, 12 bis 14. Diese Bibelstelle ist sehr hilfreich. Diese Bibelstelle sagt nicht alles, aber hier sind ein paar Punkte. Charaktereigenschaften, die sehr wichtig sind, wenn wir denken, dass wir die Person gefunden haben. Kolosser 3, 12 bis 14. So sieht nun an, als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, wenn ihr in euren Bibel schreibt, dann könnt ihr das Wort unterstreichen. Erbarmen und das nächste Wort Freundlichkeit und das nächste Wort Demut, Sanftmut, Langmut. Vers 13. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Überdies alle aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut, ertragt einander und vergebt einander. Wenn wir diese Eigenschaften in einer Person sehen, dann würde ich sagen, dass diese Person bereit ist, eine gute, tiefe Beziehung aufzubauen. Wenn wir in der Ehe-Seelsorge arbeiten, dann sehen wir oft, wie eine oder die beiden Ehepartner haben diese Charaktereigenschaften nicht. Wenn wir unfreundlich sind, es ist so einfach. Wir können uns nicht vorstellen, dass man eine Ehe haben kann, wo sie unfreundlich sind. Aber es passiert. Auch Demut, Sanftmut, Langmut. Wenn eine Person bereit ist, diese Eigenschaften zu haben, wenn eine Person zeigt, dass er oder sie sanftmütig ist, wenn diese Person, wie ich gesagt habe, gnädig ist, wenn diese Person bereit ist, tatsächlich die Eigenschaften Jesus wiederzuspiegeln für Beziehungen, dass diese Person keine Bitterkeit im Herzen hat, dass diese Person nicht schnell zum Zorn ist, dann kann ich von meiner Erfahrung, die Phrase gefällt mir nicht, aber die Bibel sagt, diesen sind die Eigenschaften, die wir haben müssen. Und ich würde sagen, dass wenn wir diese Charaktereigenschaften haben in der Ehe, dann können wir alle Probleme lösen. Was habe ich am Anfang gesagt? Es gibt keine perfekten Ehepartner. Alle sind Sünder, wir werden Anfechtungen haben. Was hat Jakobus gesagt? In Jakobus 1, Vers 2. Kennt ihr diese Stelle gut? Er hat gesagt, wir können uns freuen. Er hat nicht nur gesagt, dass wir können uns freuen, er hat tatsächlich gesagt, dass wir uns freuen müssen, wenn wir verschiedene Anfechtungen im Leben erfahren. Und das ist nicht die Frage. Die Frage ist nicht, vielleicht eines Tages werde ich schwere Zeiten haben. Die Frage ist nicht, vielleicht in der Zukunft werde ich Anfechtungen haben. Die Frage ist nicht, ob sie kommen werden, tatsächlich wann. Und wir verstehen, dass das Leben schwer ist. Schwere Zeiten werden kommen. Sind wir bereit, Probleme zu lösen in einer biblischen Weise? Wenn ein junger Mann sagt, ja, ich bin bereit, mein Leben hinzugeben, ich bin bereit zu dienen, ich möchte Gott folgen, und eine Frau sagt das Gleiche und sie bereit sind, die Bibel zu benutzen, die Probleme des Lebens zu lösen, dann werde ich sagen, lasst uns eine Beziehung aufbauen. Und das ist der letzte Punkt für heute Abend. Bau die Beziehung auf. Bau die Beziehung auf. Wir haben gesagt, zuerst sei die richtige Person. Zweitens, weiß nach wem du suchst. Und jetzt sage ich, bau die Beziehung auf. Und ich verstehe, dass wir nicht so viel Zeit haben, deshalb beeile ich mich ein bisschen. Bau die Beziehung auf. Ich finde, dass wir viele Traditionen haben, die nach meiner Meinung nicht besonders hilfreich sind. Und deshalb habe ich nicht heute Abend die Zeit, durch alle unsere Traditionen zu arbeiten. Und ich habe auch nicht die Zeit zu sagen, sollen wir Dating oder Courtship oder alle diese anderen Ideen. Aber ich würde sagen, vielleicht zwei Punkte. Zuerst, sei ehrlich. Sei ehrlich. Egal, was wir für Traditionen haben, ich würde sagen, dass wir ehrlich sein müssen, besonders in der Gemeinde. Es gibt ein paar gute Bibelstellen von Epheser, Kapitel 4, Epheser 4, 14 und 45. Epheser 4, 15 sagt, die Frau spricht, das war Johannes, sorry. Epheser 4, 15, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in alle Stufen zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Wahrhaftig, wir sollen die Wahrheit reden, nur die Wahrheit. Oder Epheser 4, 25, darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Sei ehrlich, es wäre sehr schön, wenn wir in der Gemeinde oder in den Gemeinden eine Kultur erschaffen können, wo junge Männer und junge Frauen ehrlich sein können und es ist nicht schlimm. Aber was ich gesehen habe, oft ist, dass ein Mann denkt, dass eine Frau schön ist, dass sie geistlich ist, aber der junge Mann möchte das nicht sagen. Weil es gibt, und ich bin mir nicht sicher, was wir für Traditionen in dieser Gemeinde haben, aber es gibt bestimmte Gemeinden, wo die jungen Männer mit den jungen Frauen nicht reden sollen. Und ich bin mir nicht sicher, wie man eine Beziehung aufbaut, wenn alle die jungen Frauen so zurückgehalten sind. Ich bin mir nicht sicher, wie wir das schaffen. Aber ich würde sagen, wenn die Bibel sagt, dass wir die Wahrheit sagen sollen, dann sollen wir die Wahrheit sagen. Und wenn du denkst, dass eine Frau oder dass vielleicht du Interesse an einer Frau hast oder dass du, junge Frau, Interesse an einem jungen Mann hast, dann in der Gemeinde sollen wir die Freiheit, ich würde sagen, dass wir die Freiheit haben sollen, zu sagen, hey, ich finde dich interessant. Und das bedeutet nicht, dass ihr in diesem Moment geheiratet seid. Ich verstehe auch in den USA mit dieser Courtship-Idee, dass wenn man eine Beziehung anfängt, dann ist die Beziehung für die Ehe. Versteht ihr, was ich meine? Es gibt einige, die schreiben in den USA, dass wir nicht daten sollen, dass wir nur Beziehungen aufbauen sollen, wenn wir bereit sind zu heiraten. Und die jungen Frauen haben so viel Angst, weil sie denken, wenn ein Mann sagt, ich habe Interesse an dich oder ich finde dich interessant und ich möchte vielleicht dich kennenlernen und vielleicht können wir auch eine Tasse Kaffee genießen, dann denkt diese junge Frauen, die diese Bücher gelesen haben, wenn ich Ja sage, das bedeutet, dass ich diesen jungen Mann heiraten muss. Und ich bin nicht bereit, Ja zu sagen. Deshalb sagen sie immer Nein. Und sie haben keine Gelegenheit, die Männer, die jungen Männer kennenzulernen. Versteht ihr, was ich meine? Ich würde sagen, es wäre schon. Ich sage, es wäre schon, wenn wir eine Kultur in den Gemeinden erschaffen können, wo es okay ist, wenn wir miteinander reden. Aber dann man fragt, aber das ist ein bisschen gefährlich. Was passiert, wenn junge Frauen, wenn ein junger Mann zu mir gekommen ist und er sagt, dass er Interesse an mich hat, aber ich habe kein Interesse? Dann was sollen wir sagen? Nochmal, die Wahrheit. Aber wir können das in Liebe tun. Wir können das in Liebe machen. Wir müssen nicht lügen. Ah, ich muss meine Haare waschen oder ich habe Hausaufgabe zu machen. Es ist Ferien. Ah, ich habe viele Hausaufgaben zu machen. Solche Sachen müssen wir nicht sagen. Wir können ehrlich sein. Wir können die Wahrheit sagen. Und was sagt Römerbrief 15,7? Römerbrief 15,7 sagt, darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Und wenn eine Person zu mir kommt und sagt, ich habe Interesse an dich, aber ich denke, dass ich kein Interesse habe, dann kann ich ganz freundlich sein. Kann ich sagen auch, oh, das ist sehr schön. Und ich verstehe von der Bibel, wie wichtig die Ehe ist. Und ich verstehe von der Bibel, wie schön und wie wunderbar tatsächlich die Ehe ist. Aber momentan sehe ich, dass ich kein Interesse habe, Zeit mit dir zu verbringen in dieser Weise. Fertig. Aber wir müssen diese Kultur aufbauen. Wenn wir denken, dass wir keine Gelegenheit miteinander zu reden, wenn wir keine Gelegenheit zu sagen, dass wir Interesse aneinander haben, dann versuchen wir, andere Methoden zu benutzen. Zum Beispiel, ich werde mit meinem Freund reden und dann vielleicht wird mein Freund mit der Frau reden, damit sie Bescheid weiß, dass ich Interesse habe. Aber ich gehe nicht zu ihr. Versteht ihr, was ich meine? Und das ist ein bisschen komisch, würde ich sagen. Lasst uns die Wahrheit sagen, aber lasst uns einander nehmen. Lasst uns freundlich sein. Lasst uns einander helfen. Sogar 1. Timotheus 5, 1-2. Und ich verstehe, dass diese Stelle ist für ein Ältester, aber es ist auch ein Vorbild für uns. 1. Timotheus 5, 1-2. Einen älteren Mann fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn wie einen Vater. Jüngere wie Brüder, ältere Frauen wie Mutter, jüngere wie Schwestern in aller Kuschheit. Und ich sage, dass wir ein Muster hier haben, ein Beispiel haben, wo wir besonders in der Gemeinde miteinander als Familie umgehen, nicht nur können, sondern sollen. Und wir sollen sehr freundlich sein. Und wenn wir hören, dass eine junge Frau keine Zeit mit mir verbringen möchte, dann müssen wir auch Gott vertrauen und sagen, das ist okay. Dann suche ich nach einer anderen Gelegenheit. Das ist nicht so ein großes Ding. Aber wenn wir denken, dass eine Beziehung anzufangen bedeutet gleich die Ehe, dann würde ich sagen, es ist schwer für euch als junge Leute. Wir müssen die Beziehung aufbauen. Und wie können wir das machen? Wir können die Wahrheit sagen, nur die Wahrheit. Und dann können wir auch die Beziehung anhand der biblischen Prinzipien mit und in der Gemeinde pflegen. In der Gemeinde mit biblischen Prinzipien mögen wir die Beziehung pflegen. Wir haben viele Beispiele gesehen, wo ein Paar, ein junges Paar, eine Beziehung anfängt. Und dann sind sie weg. Und sie sagen, wir brauchen die jungen Gruppe nicht. Wir brauchen Gottesdienst nicht. Wir sind zu beschäftigt miteinander. Aber sie haben so komische Ideen im Kopf. Und sie gehen irgendwo und machen, was sie nicht machen sollen. Und oft haben junge Leute, nicht nur junge Leute, sondern alle Menschen, wir haben diese Gefühle und dann denken wir, dass unsere Gefühle Wahrheit sind oder dass meine Gefühle Wahrheit ist und dann machen wir oder treffen wir komische Entscheidungen. Aber was hat Hebräerbrief 3, 12 bis 13 uns gelehrt? Diese Bibelstelle, ich lese die Stelle ganz schnell vor. Hab Acht, ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses und gläubiges Herz sei, das ihm Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Wenn wir eine Beziehung anfangen mit einer Person, die geistlich ist, gnädig ist, die Gott liebt, in der Gemeinde, dann lasst uns diese Beziehung in der Gemeinde aufbauen, bis zum wir eine Ehe anfangen können zur Ehre Gottes. Okay, ich habe so viel mehr zu sagen, aber nicht die Zeit heute Abend. Deshalb beten wir jetzt und dann, wenn ihr Fragen habt, können wir ein bisschen Zeit heute Abend verbringen für Fragen. Lasst uns beten. Großer Gott, wir möchten dir danken für die Prinzipien, die wir haben von der Bibel, für das Thema. Himmlischer Vater, du weißt auch, dass wir viele Hilfe brauchen, dass wir viele Weisheit brauchen, dass wir nicht alles verstehen, was wir verstehen möchten und dass wir viel zu lernen haben. Hilf uns, dich zu verherrlichen, in der Weise, die wir benutzen, Beziehungen aufzubauen. Wir haben heute Abend ein paar Prinzipien von der Bibel gesehen, die ziemlich einfach zu verstehen sind, aber Kraft von dir brauchen wir. Wir brauchen die Gnade von dir, die Kraft von dir. Wir brauchen deinen Geist in uns zu wirken, zu arbeiten, damit von Herzen wir machen, was wir machen sollen. Sei mit uns zu diesem Zweck, dich zu ehren. Amen.